ich hechle nicht jedem Trend hinterher, sondern er muss zu mir und meiner Kochpersönlichkeit passen. Und ich bin nun mal in Deutschland, Frankreich und in Japan ganz besonders kulinarisch zu Hause. Das sind also diese Sachen, die ich gerne mache. Also es gibt so ein paar Sachen, die mache ich nicht, weil es mich selber nicht flasht und nicht berührt. Und ich bin dann, glaube ich, der falsche Transporteur für diese Trends und Themen.
Herzlich willkommen bei Food Fact. Mein Name ist Stefan Fack und ich freue mich riesig, dass ihr heute mit dabei seid. Bevor wir loslegen, habe ich eine kleine Bitte an euch. Wenn euch gefällt, was ihr bisher bei Food Fact gehört habt, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr die heutige Folge mit euren Freunden und Bekannten teilt. Denn insbesondere diese Folge ist für Einsteigerinnen und Einsteiger empfehlenswert, die vielleicht gerade erst anfangen, sich mit Ernährungstrends oder dem Lebensmittelbereich auseinanderzusetzen. Aber keine Angst, auch die Profis unter euch werden heute auf ihre Kosten kommen. Denn mein Gast ist heute der wunderbare Stefan Paul. Sein Name steht für großartige Rezepte, feine Geschichten und den Blick über den kulinarischen Tellerrand hinaus. Stefan ist nicht nur Kochbuchautor, sondern auch Trendscout, Koch und kulinarischer Visionär. Mit seinem neuen Buch Green Street serviert er uns die Zukunft des Essens und wir sprechen heute natürlich auch darüber, wie man Trends aufspürt, warum Kochbücher immer noch wichtig sind und natürlich über die Frage, was bei Stefan auf den Tisch kommt, wenn niemand anderer hinsieht. Bleibt dran und freut euch auf ein köstliches, aber auch recht überraschendes Gespräch. Lieber Stefan, ich freue mich total, dass du zu Gast bei Food Fact bist.
Vielen Dank für die Einladung.
Ja, gerne. Als Kochbuchautor wirst du wahrscheinlich dauernd von Freunden und Familien gefragt, wann lädst du mich ein, wann gibt's mal bei dir was zu essen. Jetzt mal ehrlich, wenn ich jetzt zu dir nach Hause komme, eingeladen wäre, kriege ich da vielleicht auch mal Pommes oder Spaghetti mit Ketchup oder erwartet mich dann immer ein Vier-Gänge-Menü der Extraklasse?
Tatsächlich mache ich es nicht unter drei Gängen. Sehr zum Leidwesen meiner Frau, die sagt, können wir nicht mal Freunde auf eine Spaghetti einladen? Aber ich finde schon eine kleine Vorspeise, ein Hauptgang und ein Dessert. Das gehört für mich irgendwie zu einer Einladung dazu. Wobei so eine Vorspeise auch einfach sein kann. Ein paar eingelegte Oliven zum Knabbern auf den Tisch. Ein bisschen guten Rohschinken. Ein paar Käsewürfel einfach zum Reinkommen, zum Anstoßen, dass der Aperol nicht so reinknallt. Das ist auch schon ein Gang, finde ich.
Na, da komme ich später nochmal drauf zurück. Es erscheint ja demnächst ein neues Kochbuch von dir. Und dazu hast du mir erzählt, du hast 2 Jahre lang dafür recherchiert. Das heißt, du musst ja, wenn du jetzt heute ein neues planst, jetzt schon wissen, was in 2 Jahren ein Trend ist. Wie machst du das?
Diese 2 Jahre sind tatsächlich so eine Hausnummer, wo ich sage, also im Grunde genommen als Kochbuchautor, der ein bisschen auch aktuell und mit der Zeit gehen will, muss ich eigentlich wissen, was interessiert die Menschen in 2 Jahren. Die Kochbuchproduktion selber dauert 1 Jahr, also habe ich ein bisschen Vorsprung. Und diesen Vorsprung, den hole ich mir zum Beispiel in ausländischen Foodmedien. Ich gucke sehr viel nach Großbritannien, ich gucke in die USA, ich gucke nach Spanien, Frankreich, ich gucke selbstverständlich in die nordischen Länder rein und gerade in den USA und England und vor allen Dingen auch in Australien ist es oft so, dass Foodtrends sich dort abzeichnen, bevor sie zu uns kommen. Und verlässlicherweise sind es um die 2 Jahre, dass so ein Trend sich dann auch bei uns manifestiert.
Und wenn du jetzt sagst Medien, was sind das dann für Medien? Sind das Kochmagazine oder gehst du auf Messen?
Alles. Das sind vor allen Dingen sind es Kochmagazine. Es sind Wochen- und Monatszeitschriften und Zeitungen, die ich abonniert habe. Und selbstverständlich gucke ich ganz besonders gerne auch in den sozialen Medien. In allen Ländern habe ich mir so Menschen ausgesucht, von denen ich behaupte, dass sie in ihren Ländern unheimlich gut sind mit dem Erfassen von Trends. Und da gucke ich mir alles genau an.
Aber es wird nicht alles zu uns kommen. Also gibt es bestimmte Indikatoren, wo du sagst, das ist jetzt ein Indikator dafür, dass es langlebig ist oder dass das im deutschen Markt ankommt?
Am Ende des Tages ist es tatsächlich doch ein erheblicher Anteil an Glaskugelguckerei, was denn nun wirklich der nächste Trend sein wird. Ich habe aber 1-2 Mal schon Glück gehabt. Zum Beispiel habe ich sehr früh kommen sehen den Trend dass es im deutschsprachigen Raum nochmal eine richtige Streetfood-Renaissance geben wird und war dann eben 2013 mit auf die Hand tatsächlich eines der ersten Kochbücher überhaupt zu dieser damals neuen Bewegung. Und da waren so diese Faktoren, die mich dahin geleitet haben, waren eben das erblühende Interesse an Streetfood weltweit generell, aber dann auch die Sehnsucht der Deutschen, sich so ein bisschen vom Supermarkt abzulösen, ein bisschen mehr auf Qualität zu gehen. Da wurde dann plötzlich aus Fastfood Good Food und auch die Craft-Beer-Szene startete damals voll durch, was auch so ein Indikator war, aha, da haben Leute das Einheitsgemisch satt und möchten auf Qualität weiterkommen, dabei aber eine lässige Party haben und nichts anderes ist Streetfood.
Und gab es auch Beispiele, wo du gesagt hast, im Nachhinein hast du dich geirrt?
Ja, ich habe mich geirrt, habe ich mich, glaube ich, so richtig nie. Die Frage ist immer, ist es durch die Decke gegangen oder ist es einfach ein schönes, erfolgreiches Kochbuch? Durch die Decke gegangen sind all meine Japan-Kochbücher. Ich beschäftige mich ja seit meinem 17. Lebensjahr mit der japanischen Küche. Und da war es eher so, dass ich es nicht habe kommen sehen, aber der Hölker Verlag hatte gefragt, machst du mit uns ein Japan-Kochbuch, so für Anfänger? Damit ging diese Reihe los. Und damals dachte ich, schön, dass wir das machen. Wir öffnen die japanische Küche in einem europäischen Rahmen, aber ich habe niemals geglaubt, dass das etwas ist, was mega erfolgreich werden wird. Ich habe immer gedacht, wir machen da ein sehr schönes Buch für eine kleine Zielgruppe. Also da habe ich den Trend unterschätzt, der dann mir zugute gekommen ist.
Aber wenn ich jetzt sage zum Beispiel ein Bubble Tea, ne? Also wäre ein Bubble Tea Kochbuch oder ein Cookie Dough Kochbuch, wäre das was für dich? Weil das würde ich ja jetzt vielleicht auch sagen, das ist ein Trend.
Ich muss natürlich jeden Trend auch darauf überprüfen. Ich hechle nicht jedem Trend hinterher, sondern er muss zu mir und meiner Kochpersönlichkeit passen. Und ich bin nun mal in Deutschland, Frankreich und in Japan ganz besonders kulinarisch zu Hause. Das sind also diese Sachen, die ich gerne mache. Und insofern viele Bubble Tea für mich komplett raus. Ich bin auch nicht auf den Ceviche-Zug aufgesprungen. Auf keinen Fall. Also es gibt so ein paar Sachen, die mache ich nicht, weil es mich selber nicht flasht und nicht berührt. Und ich bin dann, glaube ich, der falsche Transporteur für diese Trends und Themen.
Also die persönliche Neugier ist da schon ein großer Treiber, kann man das sagen?
Unbedingt. Also mich interessiert alles. Mich interessiert auch Bubble Tea, aber ich mache halt kein Kochbuch draus. Also grundsätzlich habe ich überhaupt keine Barrieren und Manschetten. Ich esse und probiere wirklich alles und nehme auch alles zur Kenntnis.
Neben kulinarischen Trends, würdest du sagen, gibt es auch kulinarische Modeströmungen, wo man vielleicht sagt, das poppt einmal auf und ist wieder weg?
Ja, da wären wir schon wieder beim Bubble Tea. Ich glaube ja. Und es gibt dann aber, und das ist eine ganz wichtige Sache, die du da ansprichst, es gibt Trends, das sind Sachen, die kommen aus einem gesellschaftlichen Notwendigkeit, manifestieren die sich, so wie vorhin das besprochene Streetfood. Und dann gibt's Sachen, die sind ein bisschen kurzlebiger. Dann gibt's Sachen, die poppen so auf, wie im Moment sind alle crazy und verrückt nach Döner. Die gibt's ja nun auch schon wirklich länger. Die Taco-Kultur startet gerade voll durch. Was ich aber beobachte, in diesen unsteten Zeiten werden die Trends weniger und es geht mehr so in Richtung von Strömungen. Und eine Strömung ist dann etwas, das tatsächlich unser Essverhalten komplett ändert. Und ein leuchtendes Beispiel dafür ist natürlich der Vegetarismus und der Veganismus, wo wir uns vor 20 Jahren nicht hätten vorstellen können, dass wir da sind mit diesen Themen, wo wir jetzt eben sind. Dass Vegetarismus eine Selbstverständlichkeit geworden ist, dass Köchinnen und Köche das ganz normal sowieso im Alltag schon mitdenken. Das finde ich schon enorm. Das ist für mich eine der großen Strömungen unserer Zeit.
Was hat sich da geändert, würdest du sagen, außer jetzt dem Veganismus oder Vegetarismus, im Speziellen im Trendsetting, im Vergleich zum Beispiel heute zu vor 10 Jahren?
Also sich vegetarisch zu ernähren oder vor allen Dingen auch vegan war ja bis vor 15, 20 Jahren noch überhaupt nicht vorstellbar, wenn man zum Beispiel auf Reisen und unterwegs war. Da musste man also ganz genau gucken, wo kriegt man seinen Snack oder wo kehrt man mal geschwind ein. Und dann die Generation, aus der ich auch als als Koch komme, wir haben dann Ende der 80er Jahre, Anfang der 90er Jahre, war ein Vegetarier im Restaurant für uns ein Störfall. Und man musste sein ganzes schönes geschnitztes Gemüse-Mise en place auf eine Platte knallen, eine Hollandaise drüber. Und das war unser vegetarisches Angebot. Und da sind wir heute, Gottlob, einen Schritt weiter.
Ja, gerade das Fermentationsthema. Wie verarbeitet man so ein Thema zum Beispiel in einem Kochbuch? Ist das ein No-Go? Weil das ja doch auch sehr komplex ist.
Ja, es gibt dann tatsächlich auch Trends und Themen, die entstehen natürlich immer in der Spitzengastronomie. Da sitzen die Leute, die Kulinarik von morgen auf hohem Niveau weiterdenken bereits. Und für mich sind so Themen wie das von dir angesprochene, die Fermentation, ist im Grunde hat ja schon unsere Großmutter fermentiert, aber jetzt erst wird es so als Küchentechnik wirklich groß und geht in die Breite. Ein Thema, was für mich auch dazu gehört, ist Umami. Also Umami ist ja irgendwie, und Miso, das sind alles so Gewürz- und Geschmacksthemen, die jetzt kommen und die ich zart als Angebot in meinen Büchern einwebe. Oder vielleicht auch als Alternative mal aufschreibe. Aber ein ganzes Buch zum Beispiel über Umami zu machen, das wäre, glaube ich, zu viel und wäre zu spitz als Thema und würde sich auf dem deutschen Kochbuchmarkt zumindest im Moment noch nicht verkaufen.
Aber wenn du jetzt heute ein neues Kochbuch beginnen würdest, welchen Trend würdest du dann nehmen? Oder umgekehrt gefragt, wie entsteht denn deiner Meinung nach so ein Trend?
Ja, da würde ich natürlich auf Pilze gehen.
Pilze,
das Fleisch des Waldes. Ich glaube, dass Pilze eins der kommenden Top-Themen sein wird und uns lange und nachhaltig beschäftigen wird, weil Pilze haben den enormen Vorteil, die bringen eine Fleischigkeit mit, einen Geschmack mit, die bringen eine Vielfalt mit, die halten gerade erst in all diesen Formen so richtig Einzug in den Privatküchen. Und sie sind einfach ein wahnsinnig schöner Fleischersatz. Ich finde das Wort schon schlimm. Aber sie bringen eine tolle Fleischigkeit und einen guten Geschmack mit. Und sind deshalb, das sieht man auch, wenn man sich im Instagram zum Beispiel im vegetarischen Zusammenhängen aufhält, alle kochen wie wild mit Pilzen. Und natürlich ist auch mein neues Buch Green Street, ein Buch zur vegetarischen Streetfood-Küche, ist voll mit Gerichten, in denen ich Pilze einsetze, da wo wir früher sorglos mit Fleisch gearbeitet haben.
Ist das jetzt ein Buch für Fortgeschrittene oder ist es auch einfach nachzukochen? Jetzt beim Pilzbeispiel zu bleiben, muss ich dann Moerpilz mir besorgen oder kann ich auch einen normalen Champignon nehmen?
Ich habe mich für dieses Buch komplett auf Zuchtpilze beschränkt. Ist für mich auch keine Beschränkung, sondern es ist einfach das, was meine Leserinnen und Leser seit Jahren fordern, nämlich eine gewisse Machbarkeit, ein barrierefreies Rangehen. Das heißt, man muss alle Zutaten im Supermarkt bekommen. Und das Schöne an Zuchtpilzen ist, die gibt's rund ums Jahr. Die sind meistens immer frisch. Und da hat man überhaupt keine Engpässe und kann zu jeder Jahreszeit auch diese Sachen ganz easy nachkochen.
Und wie geht es dir dann mit so einem Otto-Lengi-Kochbuch, wo du so ein Rosenwasser aus Persien dann in ganz Berlin suchen musst oder eine spezielle Spargel-Brokkoli-Züchtung, die es vielleicht nur irgendwo ganz im Süden am Viktualienmarkt gibt?
Ich freue mich, dass du das ansprichst, weil ich sitze oft staunend vor den Kochbüchern des Kollegen und freue mich für ihn, dass das bei ihm funktioniert. Meine Leserinnen und Leser, ich weiß nicht, die würden da vielleicht nicht so mitgehen. Ich versuche wirklich so basic wie möglich zu sein und erkläre aber auch immer schon ganz viel im Vorwort, warum man zum Beispiel, ich jetzt glaube, dass es einfach an der Zeit ist, dass jeder irgendwie zwei Misopasten zu Hause hat. Also ich fordere dann schon manchmal so einen Grundumsatz ein. Tatsächlich ist die Erhältlichkeit sehr, sehr wichtig und ich habe mal während eines Praktikums in einer Kochbuchabteilung festgestellt, dass die meistgestellte Frage im Kochbuchhandel ist, kriege ich die Zutaten überall? Das ist, was die Leute, wenn sie ein Kochbuch in die Hand nehmen, am allermeisten beschäftigt. Und wir schreiben es zum Beispiel seitdem auch immer hinten auf den Klappentext drauf, dass das bei uns der Fall ist.
Aber ich könnte jetzt eine These aufstellen, dass gerade das auch von anderen vielleicht ein Erfolgsrezept ist. Denn wenn ich dann keine Ahnung, am Abend beim Dinner den exklusiven Rosenkohl aus Wanne-Eickel serviere, der vielleicht grün gesprenkelt ist, hell dunkelgrün, dann habe ich ja was zu erzählen. Dann kann ich ja sagen, ich habe das in dem Kochbuch gelesen und ich habe es auch gefunden.
Mhm, ganz bestimmt. Darum, und da sind wir ja wieder beim geschätzten Kollegen Otto Lengi, darum ist er ja erfolgreich. Also die Leute lieben das und schätzen das. Es gibt beides und es gibt verschiedene Herangehensweise. Mir ist und war immer wichtig, dass alles gut erhältlich ist und die Leute loskochen können. Das ist, was ich eigentlich mit meiner Arbeit möchte. Die Leute zum Kochen verführen. Das Buch ist immer ein anderes, aber die Message ist immer die gleiche. Leute, kocht los, macht was, weil wer nicht kocht, hat verliert viel.
Wie hoch ist denn dein Anspruch an Authentizität in Rezepten, in Gerichten? Weil gerade wenn ich jetzt wieder ein Beispiel nehme, nach irgendeiner Zutat, die ich nirgends kriege, ist es dann noch authentisch?
Also man kann ja immer auch Varianten angeben, also sagen, jetzt gibt's halt nicht den grün-weiß gefleckten Rosenkohl, ihr könnt auch normalen Rosenkohl nehmen. Tatsächlich denke ich aber, Authentizität muss nicht zwingend mit der Zutat zusammenhängen, sondern kann auch mit dem Geschmack und der Kochtechnik zusammenhängen. Wenn wir da natürlich in dieses leidige Thema der Aneignung kommen, da wird's dann schon schwieriger und da habe ich mich schon vor vielen Jahren dafür entschieden, dass ich immer Ross und Reiter nenne. Das heißt, dass ich zum Beispiel in meinen Japan-Büchern sehr exakt sage, wie es in Japan gemacht wird und wie wir es hier aber auch machen könnten. Das ist ganz, ganz wichtig. Oder dass ich auch sage, also das ist jetzt keine vietnamesische Pho, weil die macht die vietnamesische Köchin nebenan im Notfall sehr viel besser als ich. Aber ich schreibe, das ist meine Art, eine schöne Pho zu kochen. Viel Spaß damit.
Und wie gestaltest du dann den Prozess dieser Rezeptentwicklung? Testest du dann zum Beispiel jedes Gericht selbst?
Ich koche jeden Tag tatsächlich privat und es ist alles, was ich koche, ist immer in der Entwicklung. Meine Frau ist immer ganz traurig, wenn es dann mal wirklich besonders gut geschmeckt hat, dann kommt dieses Gericht eventuell nie wieder in dieser Form, weil ich nächstes Mal versuchen werde, ob es vielleicht mit ein bisschen Limette und ein bisschen Koriander noch besser schmecken würde. Tatsächlich ist alles eine riesige Entwicklung, die mir viel Freude macht. Ja, ich koche jeden Tag.
Ja, das glaube ich, dass das spannend ist für deine Frau. vielleicht bleiben wir doch nochmal bei diesem Thema Kochbuch, weil mich das schon sehr interessiert. Es gibt ja eine unglaubliche Anzahl von Kochbüchern am Markt. Wie erkenne ich denn, was davon ein gutes ist, ein wirklich gutes Kochbuch und welches ist nur durchschnittlich oder vielleicht sogar ein schlechtes Kochbuch?
Man erkennt vielleicht schon mal, dass ein Buch wertig gemacht ist, dass sich Menschen Mühe gegeben haben. Ich habe sehr, sehr viel, rate ich dazu, eine gewisse Treue zu Autorinnen und Autoren kann nicht schaden, weil wenn du merkst, dass jemand sorgfältig arbeitet, dann kannst du dem natürlich viel eher folgen, als wenn du mit dem ersten Buch schon Schiffbruch erleidest und dann wirst du dir kein zweites mehr kaufen. Das ist einfach auch der Anspruch an mich und meine Arbeit ist diese Gelingsicherheit. Das ist ein großes Wort. Tatsächlich aber macht das ein gutes Kochbuch aus, dass es funktioniert. Und wenn mal ein Fehler drin ist, wir sind alle nur Menschen und dann danken wir für den Hinweis und machen es in der zweiten Auflage besser. Ansonsten wirklich wertig gemachte Kochbücher, schöne Fotografie und nicht zuletzt Empfehlungen, Empfehlungen, Empfehlungen. Es gibt ganze Kochbuch-Fangroups im Netz, die wahnsinnig engagiert Kochbücher besprechen, nachkochen, da mal reinzuhören, da mal reinzugucken, da eventuell auch mitzutun. Das ist ein schöner Weg, wenn man sich wirklich mit Kochbüchern beschäftigen möchte.
Wie ist es mit dem Thema Nachhaltigkeit? Also es gibt ja, sag ich mal, auch diesen Aspekt, der, denke ich, für Kochbücher wichtig ist. Ist es überhaupt noch vertretbar, ein Kochbuch heute zu schreiben, das eben auf dieses Thema Nachhaltigkeit gar nicht eingeht?
Tatsächlich denke ich mittlerweile, also sowohl das Vegetarische als auch die Nachhaltigkeit immer mit. Das heißt, wenn ich zum Beispiel jetzt ein Buch schreibe mit Fischrezepten, dann ist da natürlich erklärt, wo man sich schlau machen kann, welche Fischarten es gibt. Es gibt dann da natürlich auch den Appell, guckt euch doch mal ein bisschen heimische Fische an aus ökologischer Teichwirtschaft, dass die eine Alternative sind. Also das Besondere an meinen Kochbüchern ist ja auch immer, dass es wahnsinnig viel zu lesen gibt. Das heißt für mich, ich kann auch wahnsinnig viel schreiben und erzählen. Und ich empfinde das sehr wichtig und es ist mit der Auftrag, nicht einfach nur stumpf zu kochen, sondern sich tatsächlich mit Kulinarik in allen Aspekten zu beschäftigen. Dazu gehört ganz selbstverständlich Nachhaltigkeit.
Gibt es Zutaten, wo du sagen würdest, die würdest du nicht verwenden oder die würdest du aus ökologischen Gründen bewusst vermeiden?
Wer bin ich, anderen Leuten vorzuschreiben, was sie essen oder kochen sollen? Kochen ist Freiheit und da endet mein Lehrauftrag auch ein bisschen, weil am Ende ist jeder seines Glückes eigener Schmied und die eigene Ernährung ist abhängig von der Persönlichkeit, den eigenen Ansprüchen, dem eigenen Geldbeutel immer öfter. Insofern bin ich kein guter Ratgeber, wenn ich da irgendetwas komplett verdamme oder wenn ich zum Beispiel sage, nur Öko ist gut oder sowas. Das wäre der falsche Weg. Also ich habe vor vielen Jahren schon aufgehört mit Bauernhofromantik und den Wochenmarkt anzupreisen, weil ich gemerkt habe, es passt nicht in die aktuelle Lebenswelt, in den Alltag vieler Leserinnen und Leser. Das Gleiche ist mit den Sachen, die vielleicht ökologisch nicht ganz so gut sind. Dazu gehört ja zum Beispiel der Fisch. Also da würde ich schon, da rege ich dazu an, sich wirklich stark zu informieren. Oder Sachen, die weit gereist sind. Aber man entkommt, und das ist das Perverse, dieser Geschichte eigentlich schon gar nicht mehr. Weil wenn wir Äpfel aus dem eigenen Land haben und die werden dann irgendwohin verschifft oder in ein Silo gepackt und frisch gehalten, dann scheitern wir schon in der eigenen Regionalität. Und unsere Setzlinge für den Kohlrabi kommen auch von ganz weit her. Insofern, da macht man großes Fass auf. Und weil ich das weiß, lasse ich meinen Leserinnen die Wahl, gebe aber gerne Empfehlungen.
Also du lässt das Fass zu. Aber es wäre eigentlich auch mal ein interessanter Ansatz, wirklich zu gucken, kann ich ehrlich, nachhaltig kochen, indem ich zum Beispiel wirklich nur die Kartoffel verkoche, wenn sie am Feld wächst und fertig ist. Oder eine Himbeere nur dann verwende, wenn ich sie vom Strauch pflücke. Aber ich kann mir vorstellen, dass das wirklich sehr, sehr schwer umsetzbar ist. Ne?
Ja, aber es gibt Kollegen und Kolleginnen, die dazu Bücher geschrieben haben. Also wer sich dafür interessiert, es gibt sehr viele Selbstversuchsbücher, wo Menschen, die durchaus des Kochens auch mächtig sind, versucht haben, sich so oder so zu ernähren. Das finde ich toll. Ich selber bin eine andere Rubrik. Ich will einfach zum Kochen verführen und lege da meinen Schwerpunkt drauf.
Jetzt reden wir ja viel über Bücher. Die sozialen Medien, die Webseiten, die Online-Foren sind voll davon. Hunderttausende Rezeptideen, die man da finden kann. Und viele sagen, naja, eigentlich brauche ich ja heute gar kein Kochbuch mehr. Was denkst du darüber?
Das ist im ersten Moment ist das absolut richtig. Kein Mensch braucht mehr ein Kochbuch. Tatsächlich aber brauchen wir Kochbücher mehr denn je. Denn diese gewaltige Flut an Rezepten, die ist ja gar nicht mehr kuratiert. Da wird per Copy und Paste werden da die Gulaschrezepte rumgereicht. Auf jeder Seite steht so ein bisschen das Gleiche, leicht abgewandelt. Man weiß nie, wer ist die Autorin oder der Autor, wenn man sich nicht länger damit beschäftigt. Das ist sehr schwierig und nicht zuletzt ist ein Kochbuch, es hat einen Wert. Ein Kochbuch ist Kultur, also eine Kultur, die ich auch kaufen, verschenken, weiter verschenken kann, die ich mitnehmen kann in meine Küche. Es gibt ja immer wieder Erhebungen, die nach wie vor zeigen, dass die Leute große Probleme haben, ihre Electronic Devices mit in die Küche zu nehmen, wegen Dampf, Feuchtigkeit, Wasser und so. Da ist ein Kochbuch sehr viel beständiger und geduldiger. Und ich finde eigentlich, der Weg wäre, dass es beides gibt, also immer auch das E-Book natürlich für die Leute, die das nicht mehr in Papierform wollen oder brauchen.
Man könnte fast sagen, gedruckte Kochbücher als Gegenbewegung zu einer Schnelllebigkeit der digitalen Welt und gedruckte Kochbücher natürlich auch mit einer anderen Nutzerfahrung.
Ganz genau. Ja. Ich sage immer, meine Bücher müssen auf der Couch und in der Küche gleichermaßen funktionieren. Dann habe ich alles richtig gemacht.
Wie sind interaktive Funktionen in Kochbüchern zu bewerten? Also zum Beispiel eben die QR-Codes, Augmented Reality. Ist das was, wo vielleicht ein Kochbuch eine Chance hätte, auch so ein bisschen digitaler zu werden?
Auf jeden Fall. Also QR-Codes, in meinen Büchern führen die immer zu Playlists, weil ich finde, gute Musik ist genauso wichtig beim Kochen. Aber da kann man natürlich mehr draus machen und da gibt es auch schon Kolleginnen und Kollegen, die da durchaus fortschrittlicher sind und zum Beispiel auch einzelne Rezepte dann derart hinterlegt haben, dass man aus dem Buch, aus dem Rezept raus ins Netz geht und dort das YouTube-Video findet, wo die Köchin oder der Koch eben gerade das für dich zubereitet. Das ist allerdings mit einem erheblichen Mehraufwand verbunden. Das muss produziert werden, das muss bezahlt werden. Und ja, dann sind so Leute wie Steffen Hensler, der das jetzt eben in seinem letzten Buch sehr cool gemacht hat, die haben da natürlich ganz andere Mittel. Ich bleibe erstmal dem Papier verbunden. Und denke aber, dass Bewegtbild immer wichtiger wird. Und ich bin sehr dankbar, das muss ich auch dazu sagen, wenn ich zum Beispiel eine Kochtechnik nicht verstehe. Ich finde auf YouTube sicher eine Native-Person, die das exakt so für mich zubereitet, wie es dort in Mexiko oder die Klöße in Thüringen, wie die dort zubereitet werden. Und das ist enorm hilfreich.
Ja, es gibt ja auch so, ich sage mal, natürliche Grenzen, wo dann ein Kochbuch das eigentlich auch gar nicht mehr vermitteln kann, kommt mir vor. Also Blätterteig zum Beispiel, das habe ich bis heute noch nicht wirklich verstanden, wie man da faltet und wie man da tut, habe aber auch noch kein Video geguckt.
Ja, also du wirst sicher ein Video finden von französischen Chefpâtissiers, das ist das Tolle. Aber ich möchte auch mal die Kehrseite der Medaille aufzeichnen. Was ja wahnsinnig beliebt geworden ist, sind ja so diese kurzen Filme, in denen schnell und launig geschnitten, gut aussehende Leute ein fantastisches Essen zubereiten in 30 Sekunden mit einer guten Musik drunter. Es ist der Wahnsinn. Und ich finde es einerseits echt schön, weil mir ist wichtig, dass die Menschen sich mit Kochen beschäftigen. Wo sie das tun und wie sie das tun und dass da eine neue Generation kommt, die hauptsächlich nur Videos guckt, ist super. Also dann sollen die sich damit beschäftigen. Was ich aber selber auch merke, die Frustration steigt auch. Weil wenn du so ein 30-Sekünder hast und dann steht da ein Wahnsinnsessen, dann steckt dahinter ein gerüttelt Maß an Küchenleistung und Wissen. Und ich glaube, das transportieren die kurzen, schnellen Filme eben nicht, dass es eben nicht kurz und schnell zu machen ist.
Ich muss auch sagen, es fehlt mir auch ein bisschen oft die Substanz. Also ich habe mir jetzt so ein Kochbuch gekauft von einer Influencerin, wo die Zutaten überhaupt nicht mit dem Text zusammengepasst haben und hast halt gemerkt, es ist einfach schlampig. Und die Bilder waren natürlich wunderschön und die Rezepte waren witzig und kreativ, aber im Endeffekt, ich konnte es gar nicht nachkochen, weil es einfach falsch war. Ja. Und das bringt mich auch schon ein Stück weit zur nächsten Frage, nämlich ja, KI, die künstliche Intelligenz, wird das in Zukunft eine Bedrohung oder eher eine Chance für Köche, Köchinnen und Kochbuchautoren?
Ich bin da noch unsicher. Ich selber nutze natürlich KI bereits aber nicht im Bildbereich, sondern eher mit der Sprache, dass ich eben Übersetzungstools verwende, wenn ich mich mit Kunden unterhalte oder dass ich die Wolf-Schneider-KI benutze, wenn ich nochmal wissen will, ob der Text vielleicht noch anders zu formulieren wäre. Das sind so Sachen, die sind hilfreich, die werden über kurz oder lang ihren Eingang finden in unsere Arbeit. Was die Fotografie anbelangt, da sind ja die Schritte auch rasant. Ich erinnere, voriges Jahr haben noch alle gelacht über diesen Verlag in Hamburg, der die erste KI-Food-Zeitschrift herausgegeben hatte. Und da war da so eine Garnele, die sah aus wie ein Rettungsring auf dem Salat. Das ist Schnee von gestern. Das funktioniert alles schon sehr, sehr gut. Ich merke allerdings, ich erkenne es so immer noch sofort. Und ich weiß, was Foodstylisten können. Und ich glaube, da können wir ganz beruhigt noch ein paar Jahre weiterarbeiten in unseren Bereichen oder eben die KI sinnvoll nutzen.
Aber hast du schon mal selbst ein Rezept mit der KI entwickelt? Also hast du die KI schon mal daran lassen?
Nein, das käme um Gottes Willen. Das wäre schlimm.
Warum wäre das
schlimm? Ich möchte noch mal an dieser Stelle betonen, dass ich als Kochbuchautor habe einen Auftrag. Und zwar kaufen die Leute nicht nur ein Rezept, sondern die kaufen mich, mein Wissen, meinen Hintergrund, meine Skills, ihre Erfahrungen mit meinen Rezepten. Das möchte ich nicht an eine Maschine weitergeben, sondern das kommt nach wie vor und bestimmt noch sehr lange Zeit von mir selber.
Aber es wäre lustig, also frage ich mal anders, wäre das nicht für dich interessant, wenn es ein Prompting-Kochbuch gäbe, wo nur mehr Prompts drinnen stehen, also Befehle für die KI, wo ich dann sage, ich habe jetzt einen Prompt für ein Obstdessert und da muss ich einfach nur mehr eingeben, welches Obst und welchen Zucker ich will und dann spuckt mir das Ding alles Mögliche aus. Fändest du nicht witzig?
Doch, das ist sehr witzig und das gibt's ja auch alles schon und ich wünsche viel Freude damit.
Das heißt, an dem Tag, wo ich dir dieses Kochbuch schenke und zu dir nach Hause komme, kriege ich Spaghetti mit Ketchup serviert. Ich sehe schon. Gibt es neben dem KI-Thema aus deiner Sicht vielleicht auch noch andere Technologien, die das Potenzial haben, den Kochbuchmarkt in Zukunft zu verändern, zu revolutionieren?
Ja, also da muss ich nochmal sagen, das mag ein bisschen oldschool klingen, aber ich glaube, dass das Kochbuch in einem gerüttelten Maß an über Personality funktioniert. Und wir haben sowieso schon eine Schwemme an Personality-Kochbüchern. Wenn da jetzt noch die technischen Kochbücher dazukommen, die die KI schreibt, wer soll das denn alles kaufen? Also ich glaube, gerade im Kochbuchbereich, wenn wir uns Mühe geben, wenn wir den Leserinnen vermitteln, Geschichten aufmachen, denen Werte vermitteln, dann haben wir noch sehr lange sehr gut zu tun.
Stefan, wenn du einen Wunsch für die Zukunft der Kulinarik hättest, was wäre das?
Mein größter Wunsch ist tatsächlich, wäre und ist, dass die Menschen mehr selber kochen, weil nur wer selbst kocht, hat's in der Hand, auch Entscheidungen zu treffen für oder gegen die Natur. Was weiß ich. Wer selbst kochen kann, kann Geld sparen. Wer selbst kochen kann, kann sich und seine Lieben verwöhnen. Kochen ist Lifestyle, Kochen ist aber auch Stil. Und Kochen ist immens wichtig, wenn man gemeinsam am Tisch sitzt. Auch da wird nach wie vor die Gespräche geführt und die Entscheidungen gefällt. Und wenn man sich auf diesem Parkett mit etwas Sicherheit bewegt, hat man einfach mehr vom Leben. Dieser alte Spruch, du bist, was du isst, der ist wahrer als je zuvor. Also man muss sich das einfach vorstellen. Essen ist ja etwas, was wir müssen und wir tun es jeden Tag. Und es ist schön, wenn wir das auch mit viel Genuss und einem gewissen Know-how machen. Dann entwickelt sich auch ein Verständnis für die politischen Seiten von Kulinarik, Genuss und Essen. Und ist auf allen Ebenen extrem wichtig. Also Leute, einfach loskochen.
Stefan, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Das war jetzt gerade zum Schluss nochmal Nahrung für die Seele, würde ich sagen. Danke für die inspirierenden Einblicke auch in diese kreative Welt. Und jetzt freue ich mich wirklich drauf, deine neuen Rezepte auszuprobieren und ja, die kulinarische Reise mit deinen Kochbüchern zu starten.
Wunderbar, ich danke dir.
Das war's für heute von Food Fact. Es ist wirklich faszinierend, wie sich die Welt der Kulinarik und des Kochens immer weiter entwickelt. Ich bin jetzt jedenfalls sehr gespannt, wer das erste Döner- oder Hotpot-Kochbuch schreiben wird. Wenn euch eines unterkommt, sagt mir gerne Bescheid. Wer Lust hat, tiefer in die Welt des Buches Green Street einzutauchen, für den habe ich noch einen besonderen Tipp. Ein pfiffiges Rezept aus dem Buch findet ihr nämlich in meinem Reisblog risolier.com. Und natürlich weitere Infos auf dem Instagram-Kanal foodfact_podcast. Baba und Servus bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, ran an die Töpfe, fertig, los!